Nachmittag im Januar. Ich stehe auf der Leiter, um unseren Apfelbaum zu schneiden, als ich plötzlich, ich sag's Ihnen, eine Erscheinung habe. Ja, ich stehe oben auf der Leiter und dann überkommt sie mich, diese Alterserscheinung unten im Kreuz. Keine Sorge, meine Alterserscheinung ist schnell wieder vorbeigegangen. Von ganz anderer Tragweite war die Erscheinung, von der uns der Predigttext für den heutigen Sonntag berichtet, die Paulus um das Jahr 50 nach Christus hatte. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 9 bis 15. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake. Am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ein erstes Thema, das uns gleich der Anfang dieser Begebenheit mitgibt: Wie erkennen wir Gottes Willen und seinen Weg für uns? Diese Frage hat sich auch Paulus gestellt, damals um das Jahr 50 nach Christus. Da ist er ja extra zu seiner zweiten Missionsreise aufgebrochen. Und dann dieses Geeier in Kleinasien. Wohin sie auch wollten, so erfahren wir es direkt vor unserem Predigttext, ging eine Türe nach der anderen zu. Wollten sie zuerst in die Provinz Asien, das ist die Gegend um Ephesus, Zitat, es wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, dort zu predigen. Okay, dann nach Norden Richtung Schwarzes Meer. Doch Zitat, der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Und jetzt? Was ist dran? Will Gott mich überhaupt gebrauchen? Und wenn ja, wo? Zweimal weite Strecken. Vergeblich. Bewerbungen in unterschiedliche Richtungen. Umsonst. Eine berufliche Veränderung eingegangen, Neuland betreten und dann der Eindruck, eine offene Tür habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Einmal egal, ob du wie Paulus von solch einer Negativerfahrung herkommst und gerade in deinem ganz persönlichen Troas festsitzt, weil verschiedene Wege nicht zielführend waren, oder ob alles passt, aber so langsam eine Entscheidung ansteht und du dir Gottes Führung wünschst. Wie erkennen wir Gottes Führung? Wie kann ein Mensch solch einen Satz formulieren, wie es Lukas hier tut? Wir waren gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Unser Bibelwort heute gibt uns sehr konkrete Hilfestellungen, wie wir Gottes Willen und seinen Weg für uns erkennen können und was solche Wegentscheidungen aber trotzdem auch mit sich bringen können. Ein erster Unterpunkt zu dieser Frage, wie wir Gottes Wegführung erkennen: Höre auf Gottes innere und äußere Berufung. Zunächst ist festzuhalten, Gott führt jeden Menschen auf seine Weise. Es gibt kein Schema F. Und doch entdecken wir in der Bibel immer wieder dieses Prinzip der Zusammengehörigkeit von innerer und äußerer Berufung. Und an diesem Prinzip festzuhalten, dazu möchte ich vor allem bei großen Entscheidungen, eben zum Beispiel beruflicher Art, ermutigen oder bei der Frage, will Gott mich vielleicht im hauptamtlichen Dienst gebrauchen? Oder auch wenn du den Eindruck hast, dass Gott dich in eine bestimmte Richtung herausfordert. Innere und äußere Berufung. Schauen wir in unsere Erzählung. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte. Was passiert hier? Paulus bekommt diese äußere Berufung in Form einer Erscheinung und dieses Rufes: Komm herüber! Um aber sicher zu gehen, dass es kein subjektives Gefühl war, das ihn hier leitet, reflektiert er diese persönliche Erfahrung mit seinen Weggefährten und geistlichen Brüdern. Silas, Timotheus und Lukas, dem Arzt und Verfasser der Apostelgeschichte, die hier alle dabei waren. Aber alle miteinander kommen zu dieser jetzt inneren Gewissheit. Das ist Gottes Führung. Und so brechen sie auf. Lukas spricht ab dieser Stelle, vielleicht haben Sie es gemerkt, von wir. Vorher immer von Paulus die Rede, jetzt von wir. Und beides ist für Paulus entscheidend. Die äußere Berufung, die jetzt aber hier in unserer Geschichte, ich sag mal, einen subjektiven Touch hat durch diese Erscheinung. Und deshalb lässt Paulus auch diese äußere Berufung, dieser Ruf, komm herüber, reflektieren von seinen geistlichen Brüdern. Und dann die innere Berufung im Sinne einer Herzensgewissheit. Und beides gehört in der Bibel zusammen. Die äußere Berufung, klassisch bei der Jüngerberufung, komm und folge mir nach. Und die innere Berufung, wie sie uns zum Beispiel Paulus in Kolosser 3 wünscht, wenn er sagt: Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, regiere in euren Herzen. Wohlgemerkt, Gott führt unterschiedlich. Aber ich möchte bei vor allem großen Entscheidungen dazu ermutigen, beides zu suchen. Die innere Gewissheit und die äußere Berufung. Die darf man übrigens auch aktiv suchen. Wenn dir Gott etwas aufs Herz legt und du Lust hast, einen Weg zu gehen, dich haupt- oder ehrenamtlich einzubringen oder Neuland zu betreten, dann geh zu deinem Seelsorger. Geh zu einem Menschen, der mit Jesus lebt und der dich gut kennt, und frag ihn: Passt das zu mir? Passt dieser Beruf zu meinen Gaben und Charaktereigenschaften? Was denkst du, was meinst du, wie Gott das sieht? Man darf auch eine äußere Berufung aktiv suchen. Und dann vertraue Gott, der versprochen hat: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32. Wie erkennen wir Gottes Willen und seinen Weg für uns? Also ein erstes: Höre auf Gottes innere und äußere Berufung. Ein zweites dazu: Gestalte Gottes Führung umgehend. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen. Was lernen wir hier von Paulus? Gottes Führung erwartet unser sogleich. Und das möchte ich, bevor wir nachher nochmals zu den größeren Lebensentscheidungen kommen, vor allem für sehr alltägliche Situationen stark machen. Völlig banal. Du fährst im Auto und plötzlich siehst du vorne rechts jemanden, der eine Panne hat und Hilfe braucht. Erster Gedanke, oh, der braucht Hilfe. Zweiter Gedanke, ich sollte helfen. Dritter Gedanke, kann ich hier so einfach anhalten? Vierter Gedanke, ist wirklich so schlimm? Fünfter Gedanke, beim Blick in den Rückspiegel schon, hält hinter mir vielleicht jemand? Sechster Gedanke, jetzt bin ich schon fast zu weit weg, um noch anzuhalten. Siebter Gedanke, jetzt bin ich wirklich zu weit weg, jetzt brauche ich auch nicht mehr anhalten. Achter Gedanke, das nächste Mal halte ich. Und neunter Gedanke, so ein Schrott, ich habe versagt, hätte ich doch angehalten. Damit das nicht geschieht, tu, was Jesus dir aufs Herz legt, gleich. Wenn Gott dir etwas zeigt, dich auf etwas hinluft, auf einen Menschen, auf eine Situation, auf eine Begebenheit, wenn Gott dich auf etwas hinlupft und dich an einer Stelle gebrauchen will und du es ganz genau spürst, dann wägt nicht erst alle Zweifel, Risiken und Nebenwirkungen ab. Wenn du länger zögerst als 10 Sekunden, kann ich dir versprechen, wirst du dich anders entscheiden, als Gott es dir aufs Herz gelegt hat. Kehren wir zurück zu den Herausforderungen des Alltags. Und zu den größeren Wendepunkten unseres Lebens. Wenn du Gottes Führung erkennen willst, ein drittes, dann gilt auch hier, musst du konkrete Schritte wagen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake. Am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Paulus wusste ja nicht, wohin die Reise wirklich geht. Makedonien, komm rüber nach Makedonien und hilf uns. Aber Philippi, hier ist auch, wie wir gelesen haben, erstmal der erste Bezirk, da ging es ja weiter. Paulus wusste nicht, wohin die Reise genauer gehen sollte. Aber er hat den Ruf und er macht sich auf. Von einer Station zur nächsten. Und wir wissen es, Philippi, im ersten Bezirk Makedoniens war dann ja auch nicht die letzte Station. Anders formuliert, es gibt den Moment, wo Losgehen gefragt ist. Auch wenn du letztlich nicht weißt, wo du landest. Wenn ich von Waldorf-Hessnach nach Hamburg will, finde ich am Ortsausgang noch kein Schild Hamburg. Und ich muss losfahren auf die B27, auf die A8, auf die A81 und so weiter. Und irgendwann kommt das Schild Hamburg. Wenn du einen konkreten Beruf vor Augen hast, dann beginn mit der Ausbildung oder mit dem Studium und dann sieh weiter, wie Gott dich führt. Ja, vielleicht landest du mit deinem Studium dann auch nicht in der deutschen Wirtschaft, sondern in der äußeren Mission. Oder umgekehrt, wenn dir Gott einen Missionsdienst aufs Herz legt, dann fang an zu studieren an der Uni oder an der Internationalen Hochschule in Bad Liebenzell. Und wer weiß, vielleicht prägt dich dort ein Evangelist. Und dann geht es nicht in die äußere Mission, sondern in einen evangelistischen Dienst in Deutschland oder in die Gemeindeleitung. Will sagen, hör auf Gottes Reden. Und das gilt nicht nur bei den Grundentscheidungen am Anfang einer Laufbahn oder eines in den Jugendjahren, sondern ja zeitlebens, auch bei den Fragen, wo wir uns ehrenamtlich einbringen oder wo wir Herausforderungen entscheiden müssen. Will sagen, hör auf Gottes Reden und geh in diesem Hören den ersten Schritt. Und dann behutsam, Schritt Umschritt. Bereit und offen dafür, dass Gott auch nachjustieren kann. Wie man ein Auto nur lenken kann, wenn es fährt, so ist es auch im Glauben. Wenn du willst, dass Gott dich lenkt, dann geh los. Und das heißt dann auch, viertens, sei nicht erstaunt, wenn der Mann aus Makedonien dich nicht am Hafen erwartet. Ich meine, das kann ja einen schon irgendwie irritieren. Diese Hammererscheinung, ein Mann aus Makedonien, komm herüber und hilf uns. Und dann macht sich der Kerl hier auf die Socken und fährt los, einen Riesenaufwand. Aber dann ist der Typ gar nicht da und erwartet ihn gar nicht am Hafen. Und jetzt? Umkehren? Habe ich mich doch verhört? Nein. Anstatt gleich wieder den Rückweg anzutreten, beschließen Paulus und seine Kollegen, Zitat, einige Tage in dieser Stadt zu bleiben. Aber die Irritationen sind ja weitergegangen. Es ist ja nicht nur der Mann aus der Erscheinung, der hier gar nicht mehr auftaucht. Philippi hat ja auch keine Synagoge. Das war schlicht der Ort, den Paulus gewohnt war, dass er zuerst dorthin geht, das war sein Anknüpfungspunkt. Okay, keine Synagoge. Ah, vielleicht ein Fluss, den Juden dann gebraucht haben zur Reinigung. Also geht er an den Fluss. Dort findet er tatsächlich keine Juden, sondern sogenannte Gottesfürchtige. Das sind Menschen, die keine Juden waren, aber an den Gott Israels geglaubt haben. Also gut, immerhin. Ja, Männer waren es auch keine, Frauenkreis. Für Paulus definitiv irritierend. Damals in dieser Zeit für Paulus mit Sicherheit ein Fragezeichen. Aber all das, was für ihn unerwartet war, ist trotzdem für ihn auch kein Grund, an Gottes Führung zu zweifeln. Sondern just in dieser Reihe von Unerwartetem ist Paulus bereit, Gottes Führung zu erkennen und darin seinen Platz anzunehmen und zu gestalten. Und den Segen spüren wir noch heute. Und deshalb sei nicht erstaunt, wenn du losgehst und dich der Mann aus Makedonien nicht erwartet. Und es geht trotzdem weiter. Und wie segensreich. Gottes Wege sind für Überraschungen gut. Die Frage ist, ob wir uns auch auf diese einlassen. Einmal soweit für heute zu dieser Frage, wie erkennen wir Gottes Willen und seinen Weg für uns? Ich möchte noch eine zweite Frage an den Text stellen. Was braucht es, dass der Herr einem Menschen das Herz auftut? Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf. Was braucht es, dass das heute noch wahr wird? Hier bei jedem von uns und dann bei Menschen hier am Ort, von denen wir uns so sehr freuen würden, wenn sie jetzt neben uns säßen. Zuerst braucht es Menschen, die Gottes Ruf hören und bereit sind, das Evangelium zu bezeugen. Es braucht Menschen, für die ihr christlicher Glaube nicht nur ein geistliches Wellnessprogramm ist, sondern die um die Not wissen, wenn Menschen ohne Jesus leben und ohne Jesus verloren gehen. Und denen diese Not Beine macht. Und wenn uns das ein ehrliches Anliegen ist und unsere Sehnsucht, dass Gott Menschen das Herz auftut, dann gelten im Endeffekt dieselben Antworten wie vorhin bei der Frage nach der Führung hier wieder. Wenn uns das ein ehrliches Anliegen ist und eine Sehnsucht, dass Gott Menschen das Herz auftut, dann höre Gottes Ruf. Und dann nimm den ersten Impuls ernst. Mach dich auf und nimm auch einen längeren Weg in Kauf. Nimm in Kauf, dass Menschen Zeit brauchen. Und sei nicht erstaunt, wenn manches anders läuft als erwartet. Gib dir Zeit und deinen Mitmenschen. Und dann gilt auch für Christen, Kopf einschalten ist erlaubt. Das sehen wir hier bei Paulus deutlichst. Wann ist der richtige Zeitpunkt, fragt sich Paulus. Antwort für ihn am Sabbat. Wo ist der richtige Ort für Paulus? Antwort für ihn in der Synagoge. Okay, gibt keine. Also wo ist der richtige Ort? Fluss. Geht hinunter an den Fluss. Und so weiter. Wer auch in unserer Zeit ernsthaft Menschen mit dem Evangelium erreichen will, muss sich mit ihrer Lebenswelt auseinandersetzen. Und sich auf diese einlassen. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Hinsetzen, da sein und mit denen reden, die da sind und ihnen von Jesus erzählen. Paulus lässt sich auf die Situationen und Menschen ein, zu denen Gott ihn führt. Und dann ist völlig egal, ob es eine Synagoge ist oder ein Frauenkreis am Fluss. Mal kurz Hände hoch, wer hier alles in einem Frauenkreis oder einem Frauengebetskreis ist. Mal Hände hoch, ihr Frauen. Hände hoch, ja. Das sind doch einige, ja. Herzlichen Glückwunsch euch. Ihr steht in der Nachfolge nicht nur des ersten christlichen Frauenkreises und Frauengebetskreises in Europa. Ihr steht in der Nachfolge überhaupt des ersten christlichen Frauen, des ersten überhaupt Frauen, ja, christlichen Kreises überhaupt in Europa. Des ersten christlichen Kreises, der ersten christlichen Gruppe in Europa. In dieser Nachfolge steht ihr. Gott fängt die Geschichte des christlichen Glaubens in Europa mit einem Frauengebetskreis an, mit euren Vorgängerinnen. Aber völlig egal, ob Frauenkreis, ob Jungschar oder Flüchtlingshilfe oder anderes, achte nie das scheinbar Kleine klein. Die bleibende Bedeutung des Jahres 50 nach Christus, die bleibende Bedeutung dieses Jahres für Europa, liegt nicht darin, dass hier die Stadt Köln gegründet wurde. Ist ja toll. Die bleibende Bedeutung des Jahres 50 nach Christus liegt auch nicht darin, dass hier Rom endgültig die Briten besiegt hat. Sondern die bleibende Bedeutung dieses Jahres 50 nach Christus liegt darin, dass sich hier ein Mensch hat nach Europa rufen lassen. Und zusammen mit diesem Frauengebetskreis Gottes Heilsgeschichte weiterschreibt. Gott fängt klein an. Und deshalb achte es nie als etwas Kleines und als zu klein und unbedeutend, wo Gott dich gebrauchen will. Wer weiß, welche Frucht Gott aus deiner Mitarbeit noch wachsen lässt und aus euren treuen Gebeten. Die Konsequenz. Ein dritter und letzter, ganz kurzer Hauptpunkt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das Herz auftun, das kann nur Gott. Was wir aber können, ist unser Herz verschließen. Wenn dir Gott heute das Herz aufgetan hat, dann verschließ es jetzt nicht. Sondern gib Gott und seinem Impuls Raum. Wenn dir Gott heute wie Paulus das Herz aufgetan hat und dir eine konkrete Wegweisung aufs Herz gelegt hat, dann antworte ihm: Danke, Herr, für deinen Ruf. Ich will dir folgen und ich vertraue dir, dass du mich führst, auch wenn ich vieles noch nicht klar sehe. Und wenn der Gott heute wie Lydia das Herz aufgetan hat und dir Jesus groß gemacht hat, und wenn du noch nicht getauft bist, dann lass dich taufen. Und wenn Gott dir heute wie Lydia das Herz aufgetan hat für seinen Sohn Jesus Christus und du ihm das umgekehrt gerne sagen willst: Jesus, danke für deine Liebe. Ich liebe dich auch und mein Leben soll dir gehören. Dann soll jetzt Raum sein, gemeinsam mit Lydia Jesus für seine Liebe zu danken und ihm dein Leben zu übergeben, zum ersten Mal oder ganz neu. Ihm, der sein Leben für dich gegeben hat. Und so stelle ich es mir vor, damals. Paulus und seine Begleiter sind inzwischen in die Stadt aufgebrochen. Und Lydia begibt sich erfüllt von dieser Erfahrung, dass Gott ihr das Herz aufgetan hat, hinauf auf das Dach ihres Hauses. Und dort lässt sie ihren Blick schweifen, von den Bergen im Norden bis zum Meer im Süden, von Osten, woher Paulus aus Troas kam, bis nach Westen, wohin er weiterziehen würde, um Europa das Evangelium zu bringen. Und dann schaut sie auf in den Himmel und übergibt Gott, an den sie ja schon immer irgendwie geglaubt hat, ihr Leben neu. Gott, der sie durch Jesus befreit und ihr Leben neu gemacht hat, dann so hebt sie ihre Augen auf zum Himmel und fängt an zu singen. Und dann ist es, als ob die ganze Stadt plötzlich neben ihr steht auf den Dächern und mit einstimmt in ihr Lied: Von den Dächern rufe ich deinen Namen, Gott, denn ich gehöre zu dir. Und ich lade sie ein, dass wir uns neben Lydia stellen, aufstehen und neben sie stellen und mit ihr singen und bekennen: Gott, hier bin ich vor dir, von den Dächern rufe ich deinen Namen.